Ich lese uns jetzt gleich einen Text aus Exodus, aus 2. Mose. Der wird gleichzeitig auch der Predigttext sein. Also ihr hört den dann vermutlich nochmal oder in Teilen nochmal. Da geht es um Menschen, denen es gerade nicht so gut gelingt, am Glauben festzuhalten. Und da gibt es einen, der so richtig zornig wird und einen, der mutig ist. Der Herr redete mit Mose auf dem Berg. Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie vom Weg abgewichen, den ich ihnen gewiesen habe. Sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht und es angebetet. Sie haben ihm Opfer dargebracht und gerufen, das sind deine Götter, Israel. Die haben dich aus Ägypten geführt. Weiter sagte der Herr, ich habe mir dieses Volk angesehen. Es ist ein halsstarriges Volk. Und jetzt lass mich, denn ich bin zornig auf dieses Volk und will es vernichten. Aber dich werde ich zu einem großen Volk machen. Mose aber beschwichtigte den Herrn, seinen Gott. Warum, Herr, lässt du dich vom Zorn hinreißen? Es ist doch dein Volk. Du hast es mit großer Kraft und starker Hand aus Ägypten geführt. Warum sollen die Ägypter sagen, in böser Absicht hat er sie herausgeführt. Er wollte sie in den Bergen umbringen und vom Erdboden vernichten. Ändere doch deinen Beschluss, lass ab vom Zorn, hab Mitleid und tu deinem Volk nichts Böses an. Erinnere dich an deine Knechte, Abraham, Isaak und Israel. Denn ihnen hast du mit einem Eid zugesichert, ich will euch so viele Nachkommen geben, wie Sterne am Himmel sind. Ihnen will ich das ganze Land geben, das ich euch versprochen habe. Sie sollen es für immer besitzen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Volk. Das Böse, das er ihm angedroht hatte, tat er nicht.
So, ihr Lieben, heiß heute, ne? Helga hat gerade schon gesagt, du hast dir ja einen richtig heißen Tag heute ausgesucht. Deshalb möchte ich zu Beginn euch an einen kalten Januarmorgen zurückversetzen. In diesem Jahr, es war der 20. Januar und wer jetzt nicht gleich anspringt, dem sei gesagt, das war der Tag der Inauguration des neuen amerikanischen Präsidenten, des neuen alten Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und vielleicht kommen euch ja jetzt Bilder in den Kopf, die euch frösteln lassen. Mir ging es zumindest damals so, als ich diese Ansammlung von Tech-Milliardären in der ersten Reihe standen, die vor der Macht reihenweise eingeknickt waren. Und ja, wie gesagt, mir wurde innerlich ganz kalt bei dem Gedanken, was passieren kann, wenn sich größtmöglicher Reichtum mit größtmöglicher Macht verbinden. Aber dann gab es noch andere Bilder, nämlich am Tag danach, nach der Inauguration, stand eine kleine, zarte Frau auf einer Kanzel. Von der hatte hier in Europa noch niemals jemand gehört. Ihr Name ist Marian Edgar Buddy. Sie ist eine Bischöfin der Episkopalen Kirche und hielt an dem Morgen nach der Amtseinführung im Gottesdienst die Predigt in der Washington National Cathedral. Und in ihrer Predigt richtete sie das Wort direkt an den anwesenden neuen Präsidenten, an den mächtigsten Mann der Welt und bat ihn um Gnade, um Barmherzigkeit. Nämlich gegenüber den Menschen, die jetzt im Land in Angst leben. Sexuelle Minderheiten, Immigranten, Flüchtlinge. Sie bat konstant um Mitgefühl, um freundliche Aufnahme in den USA für alle, die nun Angst hatten. Have mercy, sagte sie immer wieder, Mr. President, have mercy. Was für ein Mut, oder? Ich habe das damals gefeiert und sie wurde auch auf den Kirchentag in Hannover eingeladen und dort wurde sie auch gefeiert mit Standing Ovations, wie eine Heldin. Wir alle lieben Heldinnen und Helden und wir brauchen sie auch. Wir brauchen diese mutigen Menschen, die manchmal unerkannt unter uns leben und dann in Krisenzeiten bereit sind, Außeralltägliches zu leisten und sich mit ihrem ganzen Mut der Gefahr entgegenzustellen. Ich finde, Marion Edgar Buddy ist so eine Heldin. Ja, ihr Lieben, als ich das letzte Mal im Januar hier gepredigt habe, habe ich euch schon von Mose erzählt, von der Berufung des Mose. Heute kommt quasi die Fortsetzung, denn Mose ist so ein Held, zumindest für die jüdische Religion. Dort wird er immer wieder wie ein Held gefeiert. Als Gott ihm in einem brennenden Dornbusch höchstpersönlich diesen Auftrag erteilte, Freiheitskämpfer für das Volk Israel zu sein, da hat er sich noch ein bisschen geziert. Er wollte diesen Job eigentlich gar nicht. Er hat sich mit Händen und Füßen gewehrt. Er hat gesagt, ach nein, ich bin viel zu gering, ich bin viel zu jung, ich kann nicht reden, schick einen anderen hin. Und Gott musste Mose regelrecht bekneten, dass er diesen Auftrag annimmt. Es ist eine verantwortungsvolle und gefährliche Aufgabe, für die es sehr viel Mut braucht. Aber schließlich willigte Mose ein. Er ging zum Pharao und bat um die Freilassung der Israeliten aus Ägypten. Ihr kennt die Geschichte, der Freiheitsmarsch aus der Sklaverei, die Vernichtung der Ägypter im Schilfmeer. Auch das ist bekannt. Und das erste Ziel in der Wüste war der Berg Sinai, an dem Gott mit dem Volk einen Bund schließen will. Zu einem Bundesschluss gehört ein Vertrag, auch das ist klar. Und Mose ist derjenige, der höchstpersönlich auf den Berg ging und die Gesetzestafeln, das Gesetz Gottes, in Empfang nimmt. Und dafür wird er auch in der jüdischen Religion immer wieder genannt, das Gesetz des Mose. Das Gesetz des Mose, so heißt es auch im Zweiten Testament. Wenn Jesus mit den Schriftgelehrten diskutiert, dann heißt es immer wieder das Gesetz des Mose. Ich habe euch heute ein Bild mitgebracht. Ihr seht es hier, unter anderem mit einem QR-Code, wer es nicht richtig erkennen kann. Hier sehen wir diese Szene, in der Mose die Gesetzestafeln von Gott bekommt. Unverkennbar, es ist ein Ölgemälde von Marc Chagall, dem jüdischen Expressionisten. Es wurde im Jahr 1966 gemalt und hängt in einem kleinen Museum in der Provence. Marc Chagall als Künstler wird ja immer wieder als poetisch bezeichnet, weil er immer wieder bestimmte Merkmale, bestimmte Motive neu kombiniert. Und eins davon ist Mose. Liebespaare, Tiere, die chassidischen Juden in seiner Heimat in Weißrussland, aber auch immer wieder Mose. Mose am Dornbusch, Mose mit den Gesetzestafeln, Mose allein, Mose frontal, Mose mit zur Seite geneigtem Kopf, Mose mit oder ohne Volk, Mose in Grün. Mose als Gemälde, Mose gezeichnet als Druck oder als Glasfenster. Immer wieder taucht Mose bei ihm auf. Und kein Wunder, Mose ist die wichtigste Figur im Judentum, der Gründer der Religion, ein wahrer Held. Hier sehen wir jetzt Mose diagonal und ganz groß in die Bildmitte gesetzt. In Weiß hebt er sich vom senfgelben Hintergrund ab und scheint dadurch regelrecht zu leuchten. Dieser Eindruck wird noch unterstützt durch die Strahlen, die von seinem Kopf ausgehen. Mit seinen nackten Füßen scheint er eher zu schweben, als dass er auf dem Fels steht, auf dem Berg Sinai. Und er streckt sich zum rechten oberen Bildrand, wo wir eine Wolke sehen, aus der zwei Hände ragen. Die Hände reichen die beiden Steintafeln mit dem Gesetz heraus. Ganz klar, die Hände symbolisieren Gott. Ihn selbst zu malen, ist für Juden natürlich undenkbar. Du sollst dir kein Bildnis machen. An den Bildrändern sehen wir viele kleine Menschen dargestellt. Links ganz in Orange das Volk Israel, das unter der Führung des Mose aus der ägyptischen Gefangenschaft befreit wurde. Wenn ihr mal von Moses Füßen ausgeht und langsam euren Blick nach oben streifen lasst, dann seht ihr Männer, Frauen und Kinder, die nach oben hin immer kleiner werden. Und etwa auf der Höhe der Bildmitte seht ihr ein kleines Tier auf einem Sockel. Ein goldenes Kalb. Sie dauert nämlich etwas länger, diese Begegnung zwischen Mose und Gott. Die Bibel erzählt 40 Tage und Nächte. Und in dieser Zeit verliert das Volk unten am Fuß des Berges die Geduld. Was, wenn es Mose gar nicht gelingt, diesen ominösen Gott zu treffen? Was, wenn es ihn überhaupt gar nicht gibt? Die Israeliten lassen sich also eine Figurine herstellen in Kalbform. Und dann wird kräftig darum herum gefeiert. Oberhalb des Kalbes sieht man ein schwebendes Liebespaar. Kommt ganz häufig bei Chagall vor. Hier vielleicht eine Andeutung an eine Orgie. Mose merkt davon nichts. Er ist oben auf dem Berg und schwebt mit Gott auf Wolke 7. Mit vor Staunen geöffnetem Mund nimmt er die Gesetzestafeln entgegen. Es ist etwas unfassbar Kostbares. Und diese Geste wirkt fast zärtlich. Es bleibt aber nicht bei dieser zärtlichen Begegnung. Das habt ihr im Predigttext, den Maike vorhin gelesen hat, schon gehört. Gott wird zornig. Er sieht das, was Mose nicht sieht, nämlich das tanzende und feiernde Volk am Fuß des Berges. Und es ärgert ihn. Und er wirft seinen Zorn Mose quasi an den Kopf. Er sagt, dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast. Das erinnert so ein bisschen an Karikaturen von Ehekrachs, nicht wahr? Wo es dann heißt, dein Kind, dein Sohn, deine Tochter hat schon wieder. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich finde Gott hier ziemlich ungerecht, Mose gegenüber. Wir erinnern uns, er wollte diesen Job doch gar nicht. Er wollte das gar nicht machen. Er wollte lieber schön bei seinen Schafen und bei seinen Schwiegerleuten bleiben. Und jetzt, da es aus Gottes Sicht mal nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hat, bekommt Mose auch noch die Verantwortung in die Schuhe geschoben. Und man merkt in dem Text richtig, wie sich Gott in Rage redet. Er droht an, das ganze Volk zu vernichten. Geh mal kurz zur Seite, ich mach die alle platt. Nur Mose allein soll übrig bleiben und dann zum Gründer eines neuen, besseren Volkes werden. Erst gibt Gott Mose also die Schuld und dann will er ihn korrumpieren. Aber Mose lässt sich nicht beirren. Er hält fest an dem Gott, den er erfahren hat, an seiner großen Gnade und Güte. Und er lässt sich schon gar nicht korrumpieren. Er könnte ja jetzt selbst groß werden. Dann würde es vielleicht nicht heißen Abraham, Isaak und Jakob, sondern Mose, Deborah und Gersom oder so. Er könnte selbst groß werden, aber zugunsten des feiernden, blasphemischen Volkes wirft er sich in die Bresche mit seinem ganzen Mut, obwohl er an diesem Volk selbst schon so oft gelitten hat. Und er argumentiert dabei ziemlich geschickt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Er macht da einen Dreischritt. Er stellt erstmal etwas richtig. Er sagt, Gott, es ist immer noch dein Volk, mein Lieber, das du aus Ägypten geführt hast. Und zweitens warnt er Gott vor dem Gespött der Ägypter. Die lachen sich doch eins, wenn das hier in die Hose geht, in der Wüste. Man muss dazu wissen, die Ägypter sind Gottes Erzfeind. Die kann er gar nicht leiden und das kann er auch nicht auf sich sitzen lassen. Und drittens erinnert Mose Gott an den Bund, den er mit den Erzeltern geschlossen hat. Versprochen ist versprochen und da kannst du nicht hinter zurück. Und dann fordert Mose Gott auf, umzukehren von seinem Zorn. Und das macht er mit einem ganz spannenden Wort. Es heißt Schuf im hebräischen Text. schuf, kehr um, bekehr dich. Immer wenn es heißt, etwas richtig zu stellen, umzukehren, eine Kehrtwende zu machen, dann wird dieses Wort benutzt, schuf. Mose fordert Gott zur Umkehr auf. Ist interessant, oder? Ein Mensch ruft Gott zur Umkehr auf. Have mercy, sagt Mose zu Gott. Und Gott geht darauf ein. Mose verändert mit seinem Argumentieren, mit seinem Mut, mit seinem in die Bresche springen, mit seiner Gegenwehr. Er verändert Gott und rettet dadurch ein ganzes Volk. Er hätte aus seiner Stellung ganz legitim Profit schlagen können. Er hätte selber groß werden können. Aber da stellt sich der wahre Prophet heraus, der nicht seinen eigenen Vorteil sucht, nicht die eigene Bequemlichkeit. Er solidarisiert sich mit den Menschen, die ihm anvertraut sind. Er stellt sich sogar seinem Berufer, seinem eigenen Chef entgegen. Als Expressionist malt Marc Chagall die Dinge nicht, wie sie wirklich sind, sondern wie er sie empfindet. Er gibt ihnen einen eigenen Ausdruck. Und deshalb sehen wir hier im Bild so einen riesigen Mose. Und wenn ihr ganz genau hinschaut, dann seht ihr, dass Moses Hände genauso kräftig sind wie die, die aus der Wolke ragen, wie die von Gott. Hier nimmt es einer mit den Mächtigsten auf. Was für ein Held, oder? Und man beginnt zu ahnen, warum Gott ausgerechnet diesen Mose haben wollte, warum er ihn so beknetet hat, diesen Job anzunehmen, diesen Möchtegern-Prinzen, den Totschläger, den Drückeberger. Er wollte genau diesen Menschen haben. Vielleicht genau für Situationen wie diese, in denen er ein echtes Gegenüber braucht. Ihr Lieben, wer mich kennt, weiß, dass ich gerne Podcasts höre. Und einer meiner vielen Lieblingspodcasts ist von der Zeit. Er heißt das Politikteil. Und da unterhalten sich immer zwei Gastgeber mit einem Gast über bestimmte Situationen aus der derzeitigen Politik. Und am Ende darf der Gast dann immer seine Flop 5, nicht Top 5, sondern Flop 5 zum Besten geben. Also 5 Sätze, die zwar immer wieder so gesagt werden, die alle Leute irgendwie für richtig halten, aber Aussagen, die sich während des Gesprächs als problematisch herausgestellt haben. Sätze, die eine Erklärung oder vielleicht auch eine leichte Umformulierung brauchen. Und nach all den Gedanken, die wir uns jetzt über den Text und über das Bild gemacht haben, sind mir auch solche Flop 5 aufgefallen. 5 Sätze, die wir landläufig sagen und glauben über Gott, die Bibel und unseren Glauben, die ich persönlich so nicht mehr ganz stehen lassen kann, die eine leichte Umformulierung oder eine Erweiterung brauchen. Und ich will sie euch jetzt verraten. Wir sind ja unter uns. Erstens, die Bibel ist ein Liebesbrief Gottes an die Menschen. Ich finde, es gibt in der Bibel wunderbare Texte über die Liebe Gottes zu seinen Menschen. Ich denke da an bestimmte Psalmen. Ich denke an Jesu Zugewandtheit zu den Menschen oder auch an Passagen aus den Paulusbriefen. Und daran wird es liegen, dass viele Menschen die Bibel als einen Liebesbrief Gottes an die Menschen empfinden. Aber ehrlich, in unserem Text ist Gott gar nicht lieb mit den Menschen. Ob sie es verdient haben oder nicht. Er wird wortbrüchig, er will sie vernichten, er ist zornig und versucht, Mose zu korrumpieren. Aber solche Texte gibt es in unserer Bibel. Es ist nicht der einzige. Und das lässt sich nicht verleugnen und nicht glatt diskutieren. Wie gesagt, es gibt wunderbare Aussagen über die Liebe Gottes. Aber es gibt auch diese scheinbar dunklen Passagen. Und ich finde, wenn wir die Bibel ernst nehmen wollen, dann müssen wir damit umgehen. Zweitens, Gott ist immer derselbe, gestern, morgen und in Ewigkeit. Das habt ihr sicher auch schon gehört. Und das stimmt auch. Und das glaube ich von Herzen. Aber auch dieser Aussage kann ich so ganz nicht mehr zustimmen. Denn der Text sagt etwas anderes. Wir erleben hier einen Gott, der sich wandelt, schuf. Einen Gott, der seine Meinung ändert, der Pläne macht, der sie verwirft und ja, der auch manchmal wieder umkehren muss, wenn er sich verrannt hat. Wir glauben ja, dass Gott dieses Universum geschaffen hat. Und das verändert sich, es dehnt sich aus, es geht immer weiter. Und deshalb glaube ich, dass Gott sich auch mit seinen Menschen verändert. Er ist nicht selbstgenügsam. Er reagiert auf uns, er reagiert auf das Geschehen in der Welt. Er lässt sich auf uns ein. Wenn wir also sagen, Gott ist immer derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit, dann muss das auch seine beständige Umkehr, sein Schuf zu den Menschen hin beinhalten. Drittens, beten ist Reden mit Gott und Hören. Das ist eine Passage aus einem Lied von Manfred Siebald und ich meine mich zu erinnern, dass wir es hier auch schon gesungen haben. Beten ist Reden mit Gott und Hören. Wir kennen Beten vor allem als Bitten und Danken, wenn wir selbst reden, vielleicht noch als Stille, als hörendes Gebet, als Meditation. Aber wenn wir auf Mose in unseren Text schauen, dann ahnen wir, dass Beten noch so viel mehr sein kann. Beschwichtigen, erinnern, argumentieren, fürsprechen, ins Gewissen reden, auffordern und sogar widersprechen. Ich finde, wer so mit Gott redet, der muss schon eine ganz enge Beziehung zu ihm haben. Beten ist Ausdruck einer Beziehung mit Gott, einer Freundschaft, die auch Krisenzeiten und Auseinandersetzungen übersteht. Und eines Glaubens, der davon ausgeht, dass Gott sich durch das Gebet verändert. Viertens, Gott ist allmächtig. Es gibt in der Bibel Texte, die von Gottes Allmacht handeln. Und sogar in unserem Text steht einmal, mit starkem Arm, mit großer Kraft hast du das Volk aus Ägypten geführt. Von der Schöpfung bis zur Sintflut erweist Gott immer wieder seine große Macht. Aber das Konzept der Macht wird in unserer Zeit sehr in Frage gestellt. Und ich finde, das ist gut so. Wir lesen es sogar in Manager-Magazinen, also nicht, dass das zu meiner üblichen Lektüre gehört, aber da bin ich über eine Zeile gestoßen, die lautete: Machttypen besitzen ein übersteigertes Ego und setzen mit Dominanz und Geltungssucht ihre eigenen Interessen und Bedürfnisse durch. Machtmenschen. Und wie ist es mit einem Machtgott? Der blitzt in unserem Text einmal durch, ne? Aber ich glaube, Gott kann anders und Gott will anders. Gott sei Dank. Er verzichtet auf Dominanz und Geltungssucht. Er gibt Mose nach. Er kehrt um, schuf. Es tut ihm leid. Er sieht seinen Fehler ein und bekehrt sich zur Barmherzigkeit. Have mercy. Wir Christen beten einen Gott an, der sich von der Macht komplett lossagt, der klein wird wie ein Kind und in einer schmutzigen Krippe liegt, der sich in Feindeshand begibt und einen dreckigen Tod am Kreuz stirbt. Aus Liebe zu seinen Freunden, aus Hinwendung, schuf. Ich wünsche jedem und jeder von euch, dass ihr Gottes mächtiges Handeln in eurem Leben erfahrt. Aber noch mehr wünsche ich euch, dass Gott mit euch in eine liebevolle Beziehung eintritt und dass ihr spürt, Gott geht mit mir mit, auch wenn sein machtvolles Handeln nicht immer sichtbar ist. Fünftens und letztens. Die Menschen brauchen Helden. Das habe ich zu Beginn meiner Predigt gesagt und das stimmt auch. Wir Menschen, wir brauchen solche großen Menschen, die mit ihrem Engagement und mit ihrem Mut uns inspirieren, die uns zeigen, dass wir den Problemen der Zeit nicht hilflos ausgeliefert sind. Wer in diesen Tagen Zeitung liest, Fernseh schaut, der könnte verzweifeln. Kriege entflammen, das Weltklima erhitzt sich immer weiter, die Diktatoren klammern sich an die Macht, Populisten verwirren das Volk. Und da darf die Frage erlaubt sein, kriegen wir Menschen überhaupt jemals irgendwas richtig auf die Reihe? Unser Text sagt ja. Menschen brauchen Helden. Aber ich muss den Satz erweitern. Wir Menschen brauchen Helden, aber auch Gott braucht Helden. Das sind Menschen, die sich auf die Beziehung mit Gott einlassen, die sich mit ihrer ganzen Persönlichkeit in die Waagschale werfen, um mit ihm zum Ziel zu kommen, die ihn erinnern, die selbst Gott mit Mut entgegentreten können. Und das ist die Zuversicht, finde ich, die aus diesem Text hervorstrahlt, auch wenn die Welt um uns herum immer beängstigender wird. Wir schaffen das mit Gott, weil Gott mit seinen Menschen in echte Beziehung tritt, weil wir in Beziehung mit Gott groß werden können. Und diese Beziehung neu zu gestalten, dazu laden uns der Text und das Bild von Marc Chagall heute in besonderer Weise ein. Amen.
Ja, Vater, wir kommen mutig vor deinen Thron. Wir brauchen keine Angst vor dir zu haben, denn du bist barmherzig und gnädig. Du nimmst uns mit offenen Armen auf. In Jesus Christus hast du deine Gnade auf uns alle ausgeschüttet. Danke, dass du treu zu uns stehst, auch wenn wir gerade wieder etwas falsch gemacht haben.
Ich bin der Hohe und Erhabene, der ewige, heilige Gott, spricht der Herr. Ich wohne in der Höhe an einem heiligen Ort und auch bei den Menschen, die traurig sind, sich kraftlos fühlen. Ich gebe euch neuen Mut und schenke euch frische Hoffnung. Denn ich will nicht für immer streiten und nicht endlos zornig sein. Seid mutig und stark. Habt keine Angst und lasst euch nicht einschüchtern. Der Herr, euer Gott, geht mit euch, er hält euch und lässt euch nicht im Stich. So segne euch unser dreieiner Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.